SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Theresa Hübner am Mikrofon. Hallo. Eine Stunde lesenswert, eine Stunde Neues aus der Welt der Bücher. Wir starten gleich mit dem neuen Buch von Alexa Hennig von Lange. Ein historisch-feministischer Roman. Die Wahnsinnige heißt er. Aber auch Christoph Peters hat was Neues. Der schlichte Titel Dorfroman. Unser Kritiker ist begeistert. Und dann besuchen wir Oslos neue Superbibliothek. Da spielen Kinder und da wird genäht. All das gleich im Lesenswert-Magazin. Alexa Hennig von Lange ist ein literarisches Chamäleon. Ihre Bücher sind sehr unterschiedlich. In ihrem Debüt Relax ging es um eine toxische, drogengeprägte Beziehung. Später kamen dann Kampfsterne, eher Richtung Gesellschaftsroman. Sie hat aber schon eine Weihnachtsgeschichte geschrieben, Theaterstücke und jetzt einen historischen Roman. Und darüber reden wir. Hallo nach Berlin.
Hallo.
Frau Hennig von Lange, diese Wahnsinnige. Das ist ja eine reale historische Figur, Johanna von Kastilien, die in die Geschichtsbücher als die Wahnsinnige eben eingegangen ist. Ich erkläre kurz so die Konstellation. Johanna von Kastilien ist, als wir sie im Roman kennenlernen, schon mit Philipp dem Schönen verheiratet. Kinder sind schon da. Die Ehe ist natürlich, wie es halt üblich war, arrangiert aus machtpolitischen Erwägungen. Und Johanna ist die designierte Thronfolgerin ihrer Mutter, der Königin von Spanien. Nur gibt es ein Problem. Johanna ist schwierig, nenne ich es jetzt mal. Sie hat regelmäßig heftige Wutausbrüche, will nicht zur Beichte gehen. Und schließlich entscheidet ihre Mutter, dass die Tochter Johanna eben in der Festung La Motta in Andalusien eingesperrt werden soll. In der Hoffnung, dass Johanna dort zur Vernunft kommt. Frau Hennig von Lange, diese Johanna, diese Wahnsinnige, wie oder wo sind Sie ihr begegnet? Also wie sind Sie auf sie gekommen, will ich damit sagen.
Ich bin ihr leider nie wirklich begegnet, nur in meinen schönsten Träumen. Nein, also tatsächlich habe ich mit 19 Jahren von meinem damaligen ersten Freund das Buch Wahnsinnsfrauen geschenkt bekommen. Das war gerade im Surkamp Verlag erschienen und enthielt mehrere sehr eindrückliche Kurzbiografien von Camille Claudel, beispielsweise Sylvia Plath, Virginia Woolf, also von ganz großartigen, schöpferisch tätigen Frauen, die, wie wir wissen, ja alle ein relativ tragisches Ende genommen haben, weil sie sich mit ihrer Rolle als Frau in einer von Männern dominierten Welt nicht anfreunden konnten. Ja, und das Schicksal von Johanna, der Wahnsinnigen, die war auch darin enthalten und die hat mich besonders angesprochen. Einerseits natürlich, weil sie rote Haare hatte. Wir Rothaarigen, wir spüren da immer eine tiefe Verbundenheit und aber auf der anderen Seite auch, weil ich diesen Zustand des Gefangenseins nachempfinden konnte, diese Beengung, dieses Abgetrenntsein und diese Hilflosigkeit, warum die tiefsten innersten Bedürfe, von denen man ja eigentlich sicher ist, dass sie richtig und gut sind, vom Außen nicht verstanden werden und auch überhaupt keine Resonanz erfahren. Und das führt natürlich zu Hilflosigkeit. Und diese Hilflosigkeit kann dann auch umschlagen in Verzweiflung, Wut, Rebellion. Und der wird dann von außen eben auch oft als Wahnsinn oder therapiebedürftig wahrgenommen.
Ja, oder ich glaube, bei Frauen sagt man auch bis heute gerne noch schnell, die ist hysterisch.
Ja, das ist ein Totschlagargument. Ich meine, das kennen wir alle und wir Frauen, ich mag uns da mal alle in einen Pott werfen, haben ganz große Sorge, als hysterisch abgetan zu werden. Ist natürlich auch eine Methode, um sich mit dem Wunsch des Gegenüber gar nicht erst auseinanderzusetzen. Und das wirkt natürlich bis heute.
Inwiefern würden Sie sagen, ist dieser Stempel Wahnsinn falsch oder richtig? Also, wenn man das Buch liest, bekommt man manchmal große Zweifel daran, wer da eigentlich der Wahnsinnige ist oder die Wahnsinnige.
Naja, also jetzt muss man ja erst mal sehen, dass Johanna 16 Jahre alt war, als sie von Spanien nach Flandern verheiratet wurde. Sie kannte die Sprache nicht, sie kannte das Land nicht, sie kannte den Mann nicht, den sie heiraten sollte. Und sie wurde aus machtpolitischen Gründen dorthin verheiratet. Das heißt, sie hatte eine ganz klare Aufgabe da zu erfüllen und gleichzeitig bekam sie hintereinander weg 6 Kinder. Wenn man sich mal fragt, wie habe ich mich eigentlich, ich mich persönlich mit 16 Jahren gefühlt, ja, dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass das eine immense Herausforderung für dieses Mädchen war. Die ist mit einem riesigen Gefolge von 20.000 Leuten übers Meer gereist. Es sind Schiffe untergegangen. Also diese Angst, der sie ausgesetzt war, diesem Druck. Und dann trifft sie in Flandern auf einen Mann und erlebt zum ersten Mal, so wie es überliefert wurde, ein ganz, ganz tiefes Empfinden von Liebe und Verbundenheit. Und offenbar muss das der Philipp auch empfunden haben. Jedenfalls haben sie sich auf offener Straße sofort trauen lassen, um ihre Ehe zu vollziehen und haben dann erst später in der St. Gumaruskirche geheiratet. Und diese Enttäuschung darüber, dass Philipp der Schöne, ihr Mann, nicht weiter in diesem Empfinden, in dieser tiefen Verbundenheit geblieben ist, sondern sich nach und nach Mätressen zugelegt hat und nicht bei ihr war, obwohl sie auch seine Kinder bekommen hat, das ist natürlich ein Schmerz, den dieses junge Mädchen da erleiden musste. Dass man darauf emotional reagiert, ist ja erstmal nicht verwunderlich. Nur war das zu dieser Zeit einfach nicht gutiert. Das ist auch heute nicht gutiert, aber damals als Thronfolgerin, als ein Mädchen, was unheimliche Verantwortung auf den Schultern trägt, das war ein No-Go. Also ich meine, das haben wir ja in jüngster Zeit auch erlebt, was passiert, wenn Frauen sich aus Königshäusern sich anders äußern, als das erstmal vorgesehen ist. Da gibt es Erschütterungen, da gibt es Irritationen.
Frau Heinig von Lange, vielen Dank für das Gespräch über Ihr neues Buch Die Wahnsinnige.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Und Die Wahnsinnige ist erschienen bei Dumont, das neue Buch von Alexa Hennig von Lange. Seit kurzem ist Oslo um einen spektakulären Bau reicher. Direkt am Wasser, neben der architektonisch auch ziemlich faszinierenden Oper, hat die Deichmann-Bibliothek eröffnet. Ein hypermodernes Paradies für Büchermenschen und für alle anderen eigentlich auch. Denn man kann da Computer spielen, Musik produzieren, die 3D-Drucker ausprobieren. Es gibt ein Kino und vieles, vieles mehr. All das hat Europas modernste Bibliothek zu bieten. Ja, da müssen wir doch mal hin, haben wir uns gedacht, hier bei Lesenswert und haben dann gleich unsere Norwegen-begeisterte Kollegin Anja Höfer in die neue Bibliothek geschickt. Und Sie hören es schon, besonders ruhig geht's in der Deichmann-Bibliothek nicht zu.
Auch das hört man in der Deichmann-Bibliothek in Oslo, das Rattern von Nähmaschinen. Eine Frau sitzt an langen weißen Stoffbahnen.
Ich bin das erste Mal hier. Das geht alles sehr gut. Ich war ein bisschen aufgeregt, aber ich habe hier gleich nette Hilfe bekommen. Das werden Gardinen. Sie sind noch ein bisschen lang.
In dem spektakulären neuen Glastempel am Fjord geht es nicht nur um Bücher. Kinder spielen dort, man kann Musik machen, Sachen aus dem 3D-Drucker drucken oder eben Gardinen nähen. Die Anforderungen an eine Bibliothek haben sich im 21. Jahrhundert massiv gewandelt, meint Knütz Kansen, Direktor der Deichmann-Bibliothek. Ihm geht es vor allem um einen niederschwelligen Treffpunkt für Kultur.
Nur 40% der Bibliotheksnutzer in Oslo kommen hierher, um ein Buch auszuleihen. Aber wenn sie hier hinkommen, dann widmen sie sich sehr vielen verschiedenen Sachen. Sie arbeiten zusammen, sie treffen Freunde und Familie. Aber wir werben gleichzeitig immer für das Buch. Wir müssen verstehen, dass sich die Bedürfnisse der Leute verändert haben. Also wenn Menschen hier reinkommen, dann sollten sie das Gefühl haben, sie können hier tun, was immer sie wollen. Und wir halten zusätzlich alles für sie bereit, was zu den traditionellen Angeboten einer Bibliothek gehört.
Das neue Gebäude der Deichmannschen, der ältesten und größten öffentlichen Bibliothek Norwegens, versteht sich als Volksbibliothek. Den Architekten Lund und Hagem ging es darum, so etwas wie ein großes Wohnzimmer mitten in der Stadt zu schaffen.
Wir lieben es. Es ist fantastisch hier. Sehr gemütlich und großzügig und luftig und geräumig. So einladend. Wir freuen uns sehr darüber.
Gleich drei Eingänge hat der majestätische weißgläserne Bau. So sollen möglichst viele Besucherinnen und Besucher auch spontan angelockt werden. Die 6 Etagen werden von 3 Türmen gehalten, in denen es zahlreiche Lesenischen und Raum für andere Aktivitäten, zum Beispiel Tonstudios, gibt. Dadurch steht das Zentrum des Gebäudes frei und bildet eine Art Atrium. Überall große, vom Tageslicht erleuchtete Säle. Alle Oberflächen sind farblos. Die Farbe bringen allein die Bücher ins Haus. 450.000 Medien hält die Deichmann-Bibliothek bereit, erzählt Direktor Skansen.
Von außen kann man leicht erkennen, dass es sich um ein öffentliches Gebäude handelt. Es fügt sich hier gut ein in seine Umgebung. Und die Oper, unsere nächste Nachbarin, ist die Königin hier. Und das muss sie auch sein, ein großartiger Bau. Und wenn man in die Bibliothek kommt, dann öffnen sich enorme Räume. Das ganze Haus hat 20.000 Quadratmeter Fläche, davon 13.600 Quadratmeter funktionale Bereiche, verteilt auf 6 Stockwerke. Mit Raum wird hier sehr großzügig umgegangen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in einer Bibliothek. Es sollte große Räume für große Gedanken geben.
Great spaces for great thoughts.
Der hypermoderne Wissenstempel hat eine lange Geschichte. Die erste Deichmann-Bibliothek wurde 1785 gegründet, als die Stadt die rund 6000 Bände umfassende Büchersammlung von Karl Deichmann als Geschenk erhielt. Der war ein wohlhabender Fabrikant mit philanthropischer Ader und hatte sein Geld mit Eisenhütten gemacht. Er verstand sich als Kind der Aufklärung und fand, dass der Zugang zu Büchern und Bildung unentgeltlich sein muss. Enlightenment heißt auch die Kunstinstallation aus weißen und gelben Leuchtstoffröhren, mit der der norwegisch-berlinische Künstler Lars Ramberg das Foyer der neuen Bibliothek erstrahlen lässt. 7 Tage die Woche ist sie geöffnet. Platz gibt es für rund 3000 Nutzer. Wegen Corona ist die Zahl derzeit auf 1000 begrenzt. Bis zu 2 Millionen Besucher soll die Deichmannsche im Jahr anlocken. Ein Ort für alle soll diese Bibliothek sein, auch für kleine Krachmacher, also Kinder, die eigentlich in Bibliotheken nicht so gern gesehen werden.
In diesem Haus ist es uns wichtig, dass Kinder überall sein können, zusammen mit ihren Eltern. Aber natürlich dürfen sie nicht überall laut sein. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Wenn meine Mutter mich in die Bibliothek meines Heimatortes mitnahm, da war es für Kinder streng verboten, die Linie zur Abteilung für Erwachsene zu überschreiten. Das ist hier nicht der Fall. Aber wir haben gemerkt, dass Kinder bestimmte Bedürfnisse haben, vor allem mal ganz alleine sein zu können. Also ist es bei uns den Erwachsenen nicht erlaubt, in bestimmte Bereiche im 2. Stock zu gehen. Wir haben das also umgedreht.
So we have reversed it.
Wer seine Ruhe braucht, der bekommt sie in den zahllosen Lesesälen der Deichmann-Bibliothek. Aber der 2. Stock ist den Kindern und dem fröhlichen Gewimmel vorbehalten. Spieleparadies mit Vorleseinsel. So fixt man künftige Leser an.
Sehr schön. Ein tolles Gebäude und spannend für Kinder und Erwachsene. Wir sind das erste Mal hier. Ich und meine beiden kleinen Mädchen. Die haben viel Spaß und schauen sich mit ganz großen Augen alles an. Und es gibt sogar Parkplätze für Kinderwagen. Das ist super. Da sieht man, die haben wirklich an alle gedacht.
Bibliothek mit Kinderwagenparkplatz, nicht schlecht. Anja Höfer hat berichtet aus Oslo über die hypermoderne Deichmann-Bibliothek und Fotos hat sie auch mitgebracht, zu finden auf swr2.de. How do I work? Work of first it goes. How should I work this bird? It's all my work. The further you go. Unfold, but keeping everything down to a minimum. Everything a bit low. Tell them what you know, not all that you know, though. The truth be told, you needed more than you thought, but you're managing, that's how you even out. Oh. So, und nun widmen wir uns der Longlist des Deutschen Buchpreises. Die kommt jedes Jahr im Spätsommer, 20 Titel lang, 20 Anwärterinnen auf den Deutschen Buchpreis. Im September wird er nochmal verengt mit der Shortlist, da sind dann nur noch 6 Kandidaten dabei. Und im Oktober, dann wissen wir, wer den renommierten und sehr verkaufsfördernden Buchpreis bekommt. Letztes Jahr war es Sascha Stanisic mit Herkunft. Und dieses Jahr, Frage an meinen Kollegen Alexander Wasner.
Tja, das wüssten jetzt viele schon gerne vorher. Ich wage da jetzt keinerlei Prognosen.
Vielleicht machen wir das am Ende von unserem Interview, dass wir beide unseren Tipp abgeben. Also Alex, du hast dich ja intensiv mit der diesjährigen Longlist beschäftigt. Und die erste Frage, 2020 ist ja wirklich vieles anders gewesen, auch hier auch in der Literaturwelt. Wie war das in Sachen Buchpreis-Longlist? Hat Corona da auch so einiges auf den Kopf gestellt und verändert?
Naja, in der Juryarbeit war es natürlich so, dass man sich nicht so oft persönlich treffen konnte. Die haben ganz viele Videokonferenzen gemacht und sich nur ein einziges Mal am Ende zur richtigen Sitzung getroffen, bei der sie dann die Longlist machen. Für den Buchpreis selbst bedeutet das natürlich auch, dass viel mehr noch digitalisiert wurde als bisher. Und auch die Veranstaltung, bei der der Preis dann vergeben wird im Oktober, auch da wird es alles nur digital sein. Das Ganze kann man dann im Internet sich angucken. Aber man kann nicht selbst in den Römer nach Frankfurt gehen, was ja bisher immer so ein bisschen der Auftakt war zur Buchmesse. Und das war auch immer ein sehr schöner Event. Es gehört zu den vielen Unwägbarkeiten, wie diese Buchmesse jetzt eigentlich verlaufen wird. Weil der Buchpreis und die Buchmesse, die sind natürlich untrennbar miteinander verbunden.
Dann schauen wir noch mal auf die einzelnen Titel etwas genauer. Ich finde, da gibt es einige, die überraschen mich jetzt nicht so sehr. Boff Bjerg, Serpentinen ist dabei, Thomas Hettche, Herzfaden über die Augsburger Puppenkiste, Frank Witzel, Robert Seethaler, bekannte Namen. Aber welche Autorinnen haben dich, vielleicht hoffentlich freudig, überrascht?
Überrascht haben mich, also wenn ich ganz ehrlich bin, relativ viele Titel, weil ich ganz viele Titel gar nicht so bisher auf dem Schirm hatte. Stefan Reuss, Triceratops, kannte ich einfach nicht. Ich freue mich auf sehr, sehr viele dieser Titel, auch aus dem Frühjahr. Zum Beispiel habe ich Annette, ein Heldinnen-Epos von Anne Weber, bisher noch gar nicht gelesen. Jetzt gibt es hoffentlich eine Gelegenheit. Ich freue mich natürlich sehr auf Thomas Hettche, auf Herzfaden. Es gibt einfach wirklich viele tolle Titel auf dieser Liste.
Gibt es denn so eine Art übergeordnetes Thema? Also 20 Pandemie-Romane, wahrscheinlich nicht.
Nein, diese Liste ist absolut virenfrei. Ich glaube, dass tatsächlich in keinem einzigen dieser Titel eine Pandemie auftaucht, so nach grober Durchsicht. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass tatsächlich so wie der Sommerurlaub in diesem Jahr in Deutschland stattgefunden hat, auch die Liste sich sehr stark um Deutschland dreht. Also Roman Ehrlich, Malé, das spielt natürlich auf den Malediven. Christine Wunickes Roman, Die Dame mit der bemalten Hand, ist auch ein Roman, der uns weit wegführt nach Arabien. Aber ansonsten sind viele Titel einfach wirklich in Deutschland und arbeiten dann auch die deutsche Nachkriegsgeschichte auf.
Okay, dann würde ich sagen, am Ende unseres Gesprächs machen wir doch jetzt noch eine kleine Wahrsagerunde und geben noch beide unsere Tipps ab, welcher Titel von der Longlist es auf die Shortlist im September schaffen wird, beziehungsweise bis zum Buchpreis im Oktober durchmarschiert. Soll ich anfangen?
Jeder drei oder?
Nee, jeder einen.
Jeder einen?
Ja, ja.
Ah, okay, bitte.
Also, ich fange an. Häng mich weit aus dem Fenster und sage, Olivia Wenzel, 1000 Serpentinen Angst.
Ehrlich?
Ja.
Um was geht's da?
Da geht's um eine junge, schwarze Frau, die darüber schreibt, wie es ist, als Schwarze in Deutschland, in Thüringen, aufzuwachsen und wie Rassismus funktioniert, passiert. Und ich gebe diesen Tipp ab jetzt nicht nur, weil ich glaube, dass das Thema Rassismus endlich im Fokus steht, sondern weil ich von diesem Buch wirklich sehr angetan war. Darum ist es jetzt mein Favorit. So, jetzt du.
Boah, das ist jetzt aber heftig vorgelegt. Ich bin ja sicher, dass Thomas Hettche mit seinem Herzfaden draufkommt. Da bin ich relativ sicher und ich gönne es ihm auch von Herzen. Ich fand seine bisherigen Romane großartig. Und jetzt hat er wirklich ein Thema gefunden, von dem ich denke, das muss doch jetzt für Deutschland, ist das doch identitätsstiftend.
Die Augsburger Puppenkiste.
Die Augsburger Puppenkiste. Ich glaube, dass das wirklich was Großes wird. Aber jetzt ehrlich gesagt, ich habe jetzt gestern Abend in Iris Wolfs Roman Die Unschärfe der Welt reingeschaut. Eine Reise in den Banat. Und ich fand das ziemlich gut. Ich fand einfach, dass die sprachlich so angenehm ist, dass ich mich sofort hätte davontragen lassen können. Also da würde ich mich sehr drauf freuen und ich freue mich auch auf Christine Wunnikes Dame mit der bemalten
Jetzt sind schon drei, Alex, jetzt sind schon drei. Also, Alexander Wasner, unser Longlist-Buchpreisexperte, hat seinen Tipp abgegeben, Thomas Hettche. Und ich habe gesagt, Olivia Wenzel, 1000 Serpentinen Angst. Ja, wenn wir mal gucken, wer den Buchpreis abräumen wird. Vielen Dank, Alex, für dieses Gespräch.
Gerne.
Und wenn Sie gerne mal in die Titel der Longlist reinlesen wollen, kein Problem. Das geht in sehr vielen Buchhandlungen, da liegen nämlich Leseproben aus. In welchen Buchhandlungen, erfahren Sie auf www.deutscher-buchpreis.de/leseproben. Und dann können Sie ja auch mal tippen, wer wohl den Preis kriegt in diesem Jahr. Sie hören SWR 2 Lesenswert, das Magazin. Und hier ist Aline Cohen mit Bei dir.
Bei dir will ich mein Herz verstauen. Ich weiß, dir kann ich's anvertrauen. Ich mag es, bei dir anzukommen. Bei dir fühl ich mich angenommen. Es gab die Zeit der Einsamkeit, doch dann bist du hereingeschneit. Und ja, da war auf einmal klar, die Zeit ist um und du bist da. Und all die Angst, die vorher war, ist plötzlich nicht mehr. Geborgenheit, ich fühle hier mein Herz gedeiht. Ich glaub, es war mit Eis verbaut, bei dir ist alles aufgetaut.
So, und das Buch, das ich Ihnen jetzt ans Herz legen möchte, das hätte, wie ich finde, auch einen Platz auf der Buchpreis-Longlist verdient. Hat nicht geklappt, aber das SWR2-Buch der Woche ist's geworden. Auch nicht so schlecht. Es geht um den neuen Roman von Christoph Peters. Der wuchs in Kalka auf, am Niederrhein, kleine Stadt, die aber in den 70ern und frühen 80ern bekannt wurde durch die heftigen Auseinandersetzungen um den Bau eines Atomkraftwerkes. Das ganze Land war gespalten, natürlich auch Kalka selbst und mittendrin der junge Christoph Peters. Viel Stoff für einen Roman mit dem schlichten Titel Dorfroman. Mein Kollege Christoph Schröder hat das Buch gelesen, sehr gerne gelesen.
Ein Mann fährt nach Hause, in das Dorf am Niederrhein, in dem er aufgewachsen ist und in dem seine alten, mittlerweile über 80-jährigen Eltern noch leben. Aber ist dieses Hülkendonk, wie der Ort heißt, wirklich noch sein Zuhause?
Obwohl ich seit 30 Jahren nicht mehr hier wohne, scheint mir alles vertraut, als wären es meine Besitzungen. In Wirklichkeit ist fast nichts mehr so wie zu der Zeit, als ich hier gelebt habe.
Hülkendonk ist, wie die anderen Ortsbezeichnungen im Roman auch, ein fiktiver Name und doch wird schnell klar, dass der Dorfroman genau dort angesiedelt ist, wo Christoph Peters selbst 1966 geboren wurde. Kalka am Niederrhein, im Roman nach alter Schreibweise mit C geschrieben, und das eingemeindete Dorf Hönnöppel verwandelten sich zu Beginn der 1970er Jahre von einem unbeachteten, überwiegend bäuerlich bewirtschafteten Randgebiet mit hoher Plumpsklodichte zu einem ideologischen Kampfschauplatz der alten Bundesrepublik. Hier sollte am Rheinufer ein Atomkraftwerk gebaut werden, der sogenannte Schnelle Brüter. Über die Landesgrenzen hinaus regte sich Widerstand, der als ein Ausgangspunkt der ökologischen Bewegung gilt. Christoph Peters erzählt von diesem Kampf und spiegelt ihn zugleich in der persönlichen Entwicklung und in den inneren Brüchen und Widersprüchen seines Protagonisten. Der Dorfroman ist kapitelweise abwechselnd auf drei zeitlichen Ebenen erzählt. Die erste in den frühen 1970er Jahren zeigt den Erzähler, der im gesamten Roman keinen Namen bekommt, im Grundschulalter, in dem der Junge in aller Naivität dem Fortschrittsoptimismus seines Elternhauses folgt. Als pubertierender 15-Jähriger schließt er sich auf der zweiten Erzählebene der Anti-Atom-Bewegung an, um schließlich in der Gegenwart das Geschehen aus übergeordneter Position zu reflektieren. Motivisch und thematisch hat Peters diese Ebenen geschickt ineinander verzahnt. Das hat den Effekt, dass sich vermeintliche ideologische Gewissheiten und emotionale Sicherheiten in Luft auflösen, weil sie immer wieder aus einer anderen Erzählperspektive reflektiert und hinterfragt werden. Der Vater des Ich-Erzählers ist von Beruf Monteurmeister, repariert die Landmaschinen auf den Bauernhöfen der Gegend und ist darüber hinaus im Kirchenvorstand tätig. Das Land, auf dem der Schnelle Brüter gebaut werden soll, gehört der Kirche. Der Vater plädiert vehement für den Verkauf. Er glaubt an die atomare Energiegewinnung als ein Symbol des Fortschritts und des Wohlstandes, den er seinen Kindern sichern will.
Als mein Vater unser Haus gebaut hat, war er überzeugt, ein Geschlecht zu begründen, dem eine bessere Zukunft als seine eigene zwischen Pferdepflug, Schweinescheiße und Krieg offen stünde.
Peters Roman ist ein ungemein unterhaltsames und zugleich vielschichtiges Buch. Es zeigt im dörflichen Mikrokosmos ein in ideologischen Verwicklungen und in der Rhetorik des Kalten Krieges gefangenes Land. Der Streit um das Atomkraftwerk spaltet nicht nur eine Republik, über ihn zerbrechen auch im Dorf gewachsene und funktionierende Strukturen, Freundschaften oder auch Geschäftsbeziehungen. Überall im Dorf, und das fängt Christoph Peters glänzend ein, verbinden sich alternativloser Katholizismus und konservative Kampfansagen zu einem Klima des Misstrauens.
Tante Rieke sagt, dass diese Leute, die jetzt von auswärts kommen, um gegen den Brüter zu kämpfen, auch an die Ideen des Kommunismus glauben, was man leicht an ihren Kleidern und ihren Haaren erkennen kann. Selbst bei denen, die nicht direkt zur Bader-Meinhof-Bande gehören, müsse man vorsichtig sein.
Peters hat einen ausgezeichneten Blick für sprechende Details. Das Epochenpanorama, das er entwirft, ist präzise und anschaulich. Die Welt aus Fernsehserien, Heinz-Sielmann-Begeisterung, Nachbarsdackeln, Fußballeridolen, Statussymbolen, Musikgruppen und Jugendbüchern, die Peters quasi nebenbei aufbaut, hat nichts Nostalgisches, nichts Kulissenhaftes. Jedes Detail hat Substanz und eine Funktion, jede Erinnerung einen späteren Widerhall. Die Dingwelt ist emotional aufgeladen. Darüber hinaus kann Peters ganz und gar unkitschig und treffgenau über das Erwachen jugendlicher Liebe schreiben. Der schlaue, aber schüchterne, in seiner Herkunft gefangene, Schmetterlinge sammelnde Ich-Erzähler begegnet eines Tages der 7 Jahre älteren Juliane, die für die Dorfkinder schon immer eine mythische Figur war. Sie hat sich der Protestbewegung gegen das Atomkraftwerk angeschlossen und lebt in einer Scheunenkommune. Juliane ist es, die in Peters Protagonisten endgültig einen Bewusstseinswandel auslöst, zum Leidwesen seiner Eltern. Juliane ist es aber auch, die in einem dunklen Moment die Vergeblichkeit des ökologischen Aktivismus formuliert.
Es bringt nichts. Ganz egal, was wir anleiern. Weil es zu spät ist. Einfach zu spät. Nicht nur unsere Eltern und die kapitalistischen Bonzen. Wir alle. Du und ich genauso. Wir kommen da nicht mehr raus. Wenn wir die Gesellschaft ökologisch umbauen, gehen erstmal 1000 Firmen pleite, die Leute verlieren ihre Arbeit und wählen irgendwelche Nazis.
Spätestens hier zeigt sich, dass der Dorfroman kein historisches Buch ist, sondern im Gegenteil deutsche Kontinuitäten in einer Zeitschleife vorführt. Der schnelle Brüter wurde zwar gebaut, doch ging niemals ans Netz. Die Heilsversprechen der Atomwirtschaft haben sich in Hülkendonk in Streit und ökonomische Debakel aufgelöst. Der Ich-Erzähler wird nur wenige Tage zu Besuch bei seinen über 80-jährigen Eltern bleiben und bei seiner Abreise das Gefühl haben, das Falsche zu tun. Herkunft, so die letzte Erkenntnis, lässt sich nicht durch ein neues Zuhause wegwischen. Es geht in diesem Roman nicht zuletzt auch darum, wer für wen Verantwortung trägt und ob man sich davon lösen kann. Christoph Peters ist einer der größten Schriftsteller der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Sein zwischen Melancholie, Erkenntnis und Ernüchterung meandernder Dorfroman beweist das aufs Neue.
Und der Dorfroman von Christoph Peters ist bei Luchterhand erschienen, ab morgen in den Buchläden. Und gleich rufen wir hier bei Lesenswert Magazin bei Dota Kehr an, eine Sängerin aus Berlin, die ein schönes Album mit Texten von Mascha Kaleko rausgebracht hat. Und das vertonte Gedicht Für einen, das hören wir jetzt, Dota Kehr mit Max Prosa.
Die anderen sind das weite Meer. Du aber bist der Hafen. So glaube mir, kannst ruhig schlafen. Ich steuere immer wieder her. Kannst liebster ruhig schlafen.
Das Lied, das wir da eben gehört haben, stammt von einem der für mich schon jetzt besten, besondersten Alben des Jahres von der Sängerin Dota Kehr. Sie hat darauf Gedichte der jüdischen Dichterin Mascha Kaleko vertont. Und als ich das Album vor ein paar Wochen zum ersten Mal gehört habe, da dachte ich mir, also ganz sicher ist diese Künstlerin eine Lesende, ein Buchfan und wollte wissen, was liest Dota Kehr? Hallo Frau Kehr.
Hallo.
Ich habe eingangs Ihr Kaleko-Album erwähnt. Wie war das denn? Standen Sie da vorm Bücherregal und dachten, ach, guck mal, da ist doch Mascha Kaleko Gedichtband, den nehme ich mir jetzt mal musikalisch vor?
Ich habe tatsächlich von einem Hörer nach einem Konzert ein Gedichtband von ihr bekommen und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich sie vorher nicht kannte und ich finde, sie ist zu Unrecht weniger bekannt als beispielsweise Erich Kästner oder Ringelnatz aus der gleichen Dichtergeneration. Und habe es drin geblättert und es war wie so eine Schatzkiste öffnen und dann habe ich ziemlich schnell in den Gedichten Melodien gehört und gemerkt, dass wenn ich ihre Texte singe, dass es sich für mich so natürlich und vertraut anfühlt, weil ihr Duktus und ihre Sprache dann irgendwo, ja, vielleicht auch meiner Art zu texten ein bisschen ähnlich ist oder wie auch immer. Jedenfalls konnte ich mich da sehr drin finden und habe dann immer mehr Gedichte vertont, bis ein ganzes Album geworden ist.
Ach, das heißt, dieses Buch, dieser Gedichtband, der ist quasi nach außen zu Ihnen gekommen. Der hat Sie gefunden, ja?
Genau, das war das, der Band Sei klug und halte dich an Wunder. Mhm. Und später habe ich mir dann fast alle ihre Gedichtbände besorgt.
Wenn Sie jetzt nicht gerade die Gedichte von Mascha Kaleko lesen, für welche Art Literatur interessieren Sie sich sonst? Also was liest Dota?
In den letzten 3-4 Jahren habe ich angefangen, sehr viel DDR-Literatur zu lesen oder mich so mit dem Thema Wendeliteratur zu beschäftigen. Ich glaube, es fing damit an, dass ich von Christa Wolf den geteilten Himmel nochmal gelesen habe, nachdem es in der Schule Pflichtlektüre war. Und dann habe ich gemerkt, dass, wie es ja oft ist, wenn man es als Pflichtlektüre in der Schule gelesen hat, hat man keinen Gefallen dran und später stellt man fest, dass es wirklich ein wahnsinnig gutes Buch ist.
Aber warum reizt Sie diese Literatur, Wendeliteratur, auch DDR-Literatur denn so?
Ich denke, das ist ein Stück Zeitgeschichte, was ich ja eigentlich miterlebt habe, was ja zu meiner Lebzeit sich noch abgespielt hat. Ich bin 79 geboren, ich war 11 Jahre alt, als die Wiedervereinigung passiert ist. Und ich habe aber als Westdeutsche, als Westberlinerin, obwohl ich ja Berlin wirklich noch sehr nah ist, habe ich kaum was mitbekommen von dieser Veränderung. Die westdeutschen Biografien sind ja davon nicht verändert worden. Mhm. Auch für niemand in meiner Familie hat das jetzt irgendwie einen Einschnitt im Erwerbsleben bedeutet oder so. Hingegen in Ostdeutschland hat es ja für jeden einen Einschnitt bedeutet. Es gibt ja keine Biografie, die davon nicht betroffen gewesen wäre. Und ich glaube, das ist gerade so für Westdeutsche gut, sich damit zu beschäftigen, weil es sonst so eine riesen Wissenslücke ist, die das eigene Land betrifft.
Dann würde ich abschließend darum bitten, dass Sie uns vielleicht aus der DDR-Literatur, Wendeliteratur, in der Sie sich ja ganz gut getummelt haben in den letzten Jahren, noch so einen Tipp geben.
Also mein ganz besonderer Favorit ist Rummelplatz von Werner Breunig. Mhm. Vielleicht gibt es ja auch manche Hörer, die so wie ich öfter mal den Bedarf nach guten Hörbüchern haben. Und ich kann die Hörbuchfassung auch sehr, sehr empfehlen. Und der Roman ist sowohl sprachlich und erzählerisch ein echter Genuss, als auch ein spannender Einblick in die ersten Jahre der DDR. Also er spielt so zwischen so der direkten Nachkriegszeit und endet am 17. Juni, also mit dem Aufstand des 17.
Mit dem Volksaufstand,
Juni 1953. Genau, 1953. Und spielt im Vogtland, im Wismutabbau. Werner Breunig war selbst Kumpel im Bergbau und gibt halt einen, wie man merkt, auch ganz qualifizierten, guten Einblick in diese Arbeit und verwebt so die Erzählstränge der verschiedenen Personen. Und tatsächlich habe ich jetzt in Vorbereitung auf die Sendung mir mal die Geschichte der Veröffentlichung des Romans angeschaut. Das wusste ich nämlich vorher gar nicht. Der ist zwar schon, ja, ich glaube 59 hat er angefangen daran zu arbeiten und dann ist er so in den Anfang der 60er hatte Breunig den Roman fast fertiggestellt und der wurde schon in Auszügen veröffentlicht und dann gab es ein DDR-Kulturplenum, genau, die den Roman zwar nicht ausdrücklich verboten haben, aber die weitere Veröffentlichung unterbunden. Und er ist nicht direkt kritisch gegenüber der sozialistischen Regierung. Er zeigt halt Fehlentwicklungen auf, schon sehr frühe Fehlentwicklungen. Und ja, ist dann eigentlich nicht veröffentlicht worden, sondern erst 2007 das erste Mal erschienen. Ich kann ihn sehr empfehlen, den Roman.
Man merkt Ihre Begeisterung. Vielen Dank, Frau Kerr.
Ich habe jetzt die Handlung, glaube ich, nicht so gut zusammengefasst, aber es ist ja auch besser, wenn man ihn selber liest.
Genau, und damit sozusagen endet Ihre Empfehlung. Dota Kerr, die Berliner Sängerin, hat empfohlen Werner Bräunig Rummelplatz. Frau Kerr, vielen Dank.
Gerne.
Und danke für das Gespräch. Und Dota spielt auch wieder Konzerte nach der Corona-Pause, auch im SWR-Sendegebiet am 26.8. in Ludwigsburg und am 27.8. in Kaiserslautern. Es gibt noch Tickets.
Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön. Als ich aufstand, ist sie gegangen. Weck sie nicht, bis sie sich regt. Ich hab mich in ihren Schatten gelegt. Es hat seine Zeit, Steine sammeln, Steine zu streuen, Bäume pflanzen, Bäume abhauen, Leben und Sterben und Streit. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön. Als ich aufstand, ist sie gegangen. Weck sie nicht, bis sie sich weht. Ich hab mich in ihren Schatten gelegt.
Und diese schöne Akustikversion von Wenn ein Mensch stammt von Clüso. Hier ist das Lesenswert-Magazin auf SWR 2 und wir kommen zum nächsten Buch. Ronja Othmann trug im letzten Jahr beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt eine Erzählung vor, die für reichlich Diskussionen sorgte. Es ging darin um den Genozid an den Jesiden während des Syrienkriegs und die Jury war unsicher. Kann man dieses Werk wirklich literarisch beurteilen? Ist es nicht eher eine journalistische Arbeit? Nun ist Ronja Othmann Schriftstellerin und Journalistin gleichzeitig, was ja eigentlich kein Problem sein muss, ist es aber wohl doch. Zumindest in ihrem ersten Roman, der jetzt vorliegt, Die Sommer, heißt er, und der erzählt ebenfalls vom Leid der Jesiden, hat aber SWR2-Literaturkritiker Carsten Otte nicht wirklich überzeugt.
Leila hat ihren Rucksack gepackt. Sie hat sich entschieden, sie wird Deutschland verlassen, aufbrechen in ein anderes Leben. Während Leila auf die Straßenbahn wartet, besucht sie im Kopf noch einmal das Haus der Großeltern im Norden Syriens, denkt an die unbeschwerten Sommerferien, die sie dort Jahr für Jahr verbracht hat, stellt sich die karge Landschaft vor, erkennt in der Ferne eine Bergkette die Grenze zur Türkei.
Hätte Leila nicht gewusst, was sich an dieser Grenze abgespielt hatte, vielleicht hätte sie die Berge schön gefunden.
Was sich an dieser Grenze abgespielt hat, war der Genozid an den kurdischen Jesiden, jener uralten Glaubensgemeinschaft, die ursprünglich im nördlichen Irak, Nordsyrien und in der südöstlichen Türkei lebten. Immer wieder sind auch Assads Truppen in das Dorf der Großeltern eingefallen, um Mitglieder oppositioneller Parteien aufzuspüren. Doch erst die islamistischen Fanatiker des IS haben die Jesiden systematisch gefoltert und ermordet. Leila erfährt von den Gräueltaten zunächst aus sicherer Distanz. Sie lebt in einem Ort bei München und der Roman erzählt im Rückblick, warum sie mitten im syrischen Bürgerkrieg in die Heimat des Vaters reist. Selbst wenn ihr die Rituale und Regeln der dörflichen Gemeinschaft, etwa die strikten Heiratsvereinbarungen, immer seltsam vorkamen, hat sie vor allem gute Erinnerungen an die Sommerferien bei den Großeltern. Erst als das Leben im Dorf ausgelöscht wird, begreift sie, was sie vermisst.
Hätte ich damals schon gewusst, was noch kommt, dachte Leila, ich hätte eine Kamera mitgenommen. Alle meine Sommer bei den Großeltern über hätte ich alles fotografiert. Jedes Haus, jeden Stein, jede Pflanze im Garten. Ich hätte das getan, dachte Leila, damit nichts jemals verloren gehen kann.
Tatsächlich lesen sich weite Strecken des Romans als der Versuch, die Erlebnisse und Erfahrungen in Syrien zumindest sprachlich zu fixieren. Das Buch sei ein Denkmal der Dinge, die niemals vergessen werden dürfen, erklärt der Klappentext. Das ist aus der Sicht Leilas, die sich wohl weitgehend mit der Perspektive der Autorin deckt, emotional nachvollziehbar. Doch das detailreiche Schreibfotografieren ermüdet auf die lange Strecke. Ständig tauchen neue Figuren auf, die zwar zur Großfamilie oder zum erweiterten Freundeskreis gehören, aber im Roman eher Statistenrollen übernehmen. Die vielen Handlungsstränge fügen sich nicht zu einer Einheit, auch weil der Roman auf ungelenke Weise ständig das Genre wechselt. Mal liest sich die Sommer wie eine politische Reportage, dann wieder meint man, ein orientalisches Märchen vor sich zu haben. Streckenweise ist Othmanns Buch ein Coming-of-Age-Roman mit lesbischem Liebesdrama. Im nächsten Absatz beginnt eine Episode, die man eher in einem Politthriller vermutet. Viel zu oft werden historische Informationen im Stil eines Lexikonartikels abgehandelt. Regelmäßig gibt es wenig originelle Sentenzen über das harte Los der Migration. Manchmal wirken die Sätze auch wie banales Füllmaterial.
Das Getreide wuchs. Auf die Erntezeit folgte der Herbst. Dann kam Schnee. Dann schmolz der Schnee wieder.
Ronja Othmann dankt im Nachspann ihrem Vater für die Geschichten, die er seiner Tochter offenbar erzählt hat. Hätte sich die Autorin auf diese biografischen Skizzen konzentriert und sie zum Ausgangspunkt für die Erzählung des jesidischen Leids genommen, wäre aus dem Stoff möglicherweise ein stimmiger Roman geworden. Der Vater nämlich, der mal Kommunist war, der mit der eigenen Religion wenig zu schaffen hat und der sich im deutschen Exil einen Garten Eden baut, sich aber trotzdem im gelobten Kurdistan beerdigen lassen möchte, ist eine so vielschichtige Figur, dass neben ihm ausgerechnet Othmanns alter Ego seltsam blass wirkt. Denn Leila verkommt, je weiter der Roman fortschreitet, zur Projektionsfläche für die Horrormeldungen aus Syrien.
Leila sah Videos von Frauen und Mädchen, die an Ketten gingen, sah die Sklavenmärkte für die Kämpfer des IS, Berichte von geflohenen Frauen, die von Kämpfer zu Kämpfer weiterverkauft wurden, 30-Jährige, 17-Jährige, 9-Jährige, die so oft vergewaltigt wurden, dass sie an inneren Verletzungen starben.
So grauenhaft die medialen Schlaglichter, so simpel die dramaturgische Funktion im Roman, sollen sie doch plausibel machen, warum die Heldin nicht länger in Deutschland bleibt.
Das Schlimmste, sagte Leila, ist das Zusehen. Ich kann nicht mehr zusehen.
Ob Leila nun zur Waffe greift und den kurdischen Befreiungskampf unterstützt, lässt der Roman offen, der auch als Wutrede gegen die deutsche Asylbürokratie zu lesen ist. So eindeutig die politische Botschaft, so unentschieden die sprachliche Form. In manchen Passagen stellt sich die Frage, ob die Debütantin durch die biografische Nähe zum Erzählten schlichtweg überfordert war.
Ronja Othmanns erster Roman, Die Sommer, ist bei Hansa erschienen und kostet 22 Euro.
Sunlight is striking through the trees. Heads up.
Ilona Hartmann ist auf Twitter und Instagram zum Beispiel bekannt für markige, ironische Sprüche. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben. Und es ist interessant, wie sie zur langen Form kam. Denn in den sozialen Netzwerken wurde eine Lektorin auf sie aufmerksam und meinte, hey, du hast Talent, versuch dich doch mal an was Längerem. Hat Ilona Hartmann dann getan, herausgekommen ist ein Buch, das nicht perfekt ist, so viel vorweg, das aber einfach total erfrischend, kreativ, leicht ist, kann man prima weglesen und es trotzdem nicht seicht finden. Und genaueres weiß Sophia Volkert, die Ihnen Land in Sicht vorstellt.
Bei dem Wort Kreuzfahrt denkt man sofort an Dekadenz und Titanic-Zauber. Aber die Schiffsreise von Mitzwanzigerin Jana verspricht alles andere als glamourös zu werden. Eine Woche ist sie auf Flusskreuzfahrt entlang der Donau unterwegs. Eine junge Frau inmitten einer Horde reiselustiger Rentner.
Wer sich für eine Flusskreuzfahrt entscheidet, wählt aus welchen Gründen auch immer den Pragmatismus. Es ist die ideale Art zu reisen für Menschen, die noch ein bisschen was von der Welt sehen wollen. Aber bitte nicht zu viel. Allein schon durch die räumliche Begrenzung von beiden Uferseiten entsteht hier gar nicht erst der Eindruck unbegrenzter Freiheit. Eher die Gewissheit, alles, was hier passiert, passt auf zwei Bierdeckel.
Im Gegensatz zu ihren vergnügten Mitreisenden ist Jana aber nicht auf der MS Mozart, um Urlaub zu machen. Sie hat eine geheime Mission, denn sie fürchtet, nur halb am Leben zu sein, dass sie nicht ganz echt ist. Jana ist ohne Vater aufgewachsen und das will sie jetzt ändern. Sie hat herausgefunden, dass er Kapitän auf der leicht heruntergekommenen MS Mozart ist. Aufgeregt bucht sie eine Kabine. Eine Reisende auf der Suche, nach ihrem Vater, aber vor allem nach sich selbst. Das Thema von Ilona Hartmanns literarischem Debüt Land in Sicht ist auf den ersten Blick wenig originell, die Umsetzung aber durchaus. Und das nicht nur wegen der skurrilen Kulisse. Jana denkt, dass ihr der Vater eigentlich nie gefehlt hat, bis ihr an irgendeinem Bartresen ein Mann erzählt, dass sich bei ihm eine Wunde geschlossen hätte, als er mit 18 seinen Vater kennenlernt. Plötzlich sieht sie überall Väter und da ist die Sehnsucht nach dem unbekannten Gefühl, den Vater zu kennen. Jetzt hat sie von Passau bis Wien und zurück Zeit, sich ihrem Vater zu erkennen zu geben. Wobei sie auf dem Schiff schon unfreiwillig auffällt, als einzige Passagierin unter 50. Es ist eine absonderliche Welt, in die Ilona Hartmann mit ihren humorvollen, bildreichen Beschreibungen von Schauplatz und Publikum entführt.
Das Dekor der Tapeten zeigt exotische Pflanzen, die nur für einen kurzen Moment in der Geschichte der Menschheit wuchsen, nämlich 1994 im Kopf des Tapetendesigners. Die Sessel im Salon sind mit gelblichem Kunstleder bezogen, das beim Hinsetzen quietscht und beim Aufstehen schmatzt.
Und auch Milan, der Vater, ist kein strahlender Held. Er ist der Typ Mann, der rote Samtsackos mit Schuhen aus Krokoleder-Imitat kombiniert. Doch Jana findet sich in ihm wieder. Zum ersten Mal sieht sie jemandem ähnlich. Und überhaupt fallen Parallelen auf. Beide haben wohl ein Problem mit dem Erwachsensein und sind irgendwie auf der Flucht. Vor der Verantwortung und sich selbst. So viel wenigstens erfährt man über Janas Leben in Berlin, wo sie sich mit Jobs durchschlägt. Sie kommt vom Land und hat von einem aufregenden, erfolgreichen Leben in der großen Stadt geträumt. Doch schon vor einiger Zeit hat sie das Studium geschmissen und reist stattdessen permanent quer durch Europa. Kennenlernen will sie die fremden Städte aber eigentlich nicht. Sie hält es nur nicht lange in ihrer Wohnung aus. Obwohl der Plot ein Feuerwerk an Emotionen erwarten lässt, wird es nie kitschig. Ilona Hartmann bleibt durch ihre ironische Art zu erzählen eher auf Distanz. Die Coolness der Ich-Erzählerin liegt wie ein Filter über allen Gefühlen. Hartmanns Debüt lebt von ihrer unterhaltsamen und fantasievollen Sprache, den originellen Bildern, die sie in den Köpfen ihrer LeserInnen entstehen lässt.
Da, wo bei anderen der Vater einfach angewachsen ist, stehe ich aufs Neue vor einem fremden Geräteteil, von dem ich nicht weiß, wo es in meinem Apparat hingehört. Es fällt bei jeder Erschütterung von mir ab. Im Grunde könnte ich ihn auch ausbauen, ohne dass es auffallen würde. Und dann ein Leben ohne Störfälle führen.
Das Buch ist schmal und kurzweilig. Als Meisterin der kurzen Form ist Ilona Hartmann bisher vor allem auf Social Media im Internet aufgefallen. Dort wurde auch eine Lektorin auf die 29-Jährige aufmerksam. Es fällt auf, dass die vatersuchende Jana offenbar genauso gut darin ist, knackig und kreativ zu formulieren.
Berlin also. Ernüchtert musste ich feststellen, dass ich nicht, wie von der Hautpflegewerbung für junge Haut versprochen, aufgeblüht war.
Doch die Beiläufigkeit, mit der Hartmann ihre Protagonistin durch die großen Emotionen lenkt, macht das Buch an einigen Stellen auch oberflächlich. Die kurzen Hinweise auf das eigentliche Leben der Protagonistin reichen nicht aus, dass Janas Erlebnis Stoff für einen komplexen Roman wäre. Das Debüt wirkt daher eher wie eine Erzählung, eine in sich geschlossene Episode mit Aussicht auf die Zukunft. Jana hat ihren Vater gefunden, aber sich noch nicht. Das wäre aber vielleicht der Stoff für das nächste Buch von Ilona Hartmann, das hoffentlich kommt.
Und mit Ilona Hartmanns Land in Sicht, erschienen bei Blumenbar, geht die Sendung zu Ende. Dabei waren Alexa Hennig von Lange mit Die Wahnsinnige, das neue Buch von Christoph Peters. Dann war dabei Die Sommer von Ronja Hartmann und in Oslos neuer Superbibliothek waren wir auch. All das können Sie nachhören und lesen auf swr2.de und im Lesenswert-Podcast. Und hier geht's nach SWR 2 aktuell gleich weiter mit dem Hörspiel am Sonntag. Mein Name ist Theresa Hübner. Ich sag tschüss und viel Spaß beim Lesen.